bist der Podcast mit Anni Müller-Martinez.
Ja, jetzt habe ich heute meinen zweiten männlichen Gast. Es ist ja ein sehr weiblich belasteter, sage ich jetzt mal, Podcast, aber natürlich sind auch Männer sehr interessant. Und hier habe ich einen vor mir, der eine nicht so leichte Zeit, sage ich jetzt mal, hinter sich hat wahrscheinlich in den letzten Wochen und uns da ein bisschen was drüber erzählen wird. Das ist der Michael, wie hast du es lieber?
Michi, passt, Michi, perfekt.
Supi, der Michi Mutig. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr cool.
Und als zweiter männlicher Gast, ich habe schon mitgekriegt, einer war schon da vor zwei Folgen, glaube ich.
Ja.
Siehst du, wie
ja.
ich vorbereitet
Boah.
Bin.
Saubrav. So habe ich es gern. Genau, du bist ja Kabarettist und Stand-Up-Comedian.
Genau.
Und hast ja jetzt natürlich in den letzten Wochen das nicht so gut ausleben können. Wie waren die letzten Monate und Wochen für dich?
Ja, ich glaube, also grundsätzlich glaube ich, dass natürlich das ist jeder schwierig gehabt hat. Und ja, die Auftritte sind halt ausgefallen. Alles, was live passiert ist auf der Bühne, war eigentlich gar nichts. Wie du schon gesagt hast, Stand-Up-Comedy, Kabarett und ich mache ja so Autorensachen noch. Also ich schreibe relativ viel für Radio, Fernsehen. Das hat mich dann natürlich ein bisschen gerettet. Ich hatte zumindest eine Aufgabe. Aber ja, Bühne ist nicht viel passiert.
Ja.
Bei einer Sache muss ich dir widersprechen, so diese schwere Zeit. Ich bin keiner so, der jammert. Also das überlasse ich lieber gern anderen.
Das machen genug Leute.
Ja, vor allen Dingen in der Branche, muss man tatsächlich sagen. Ist es wirklich, jammern gehört da dazu, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja. Ich finde halt, das ist immer ganz interessant, weil man redet natürlich viel von der Musikindustrie, wie sich die jetzt gerade irgendwie ein bisschen aus dieser Situation halt rausbringen und so weiter. Es wird aber recht wenig über eure Kunstform, sage ich jetzt mal, gesagt. Also das wird...
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist natürlich, gerade was das Kabarett betrifft, da kriegt man jetzt natürlich viel mit, da wird gar nicht drüber geredet und die Kabarettisten sagen auch, es wird gar nicht drüber geredet. Ich sehe mich ja eher ein bisschen so aus der Stand-Up-Comedy raus, da habe ich auch so meine Wurzeln und wir Stand-Up-Comedians, wir sind es gewohnt, nicht beachtet zu werden.
Das ist eine
Performance-Form, die, glaube ich, in Österreich generell nicht so die Aufmerksamkeit hat wie das Kabarett. Also du musst sagen, du bist Kabarettist, wenn du in Österreich überhaupt irgendwie wahrgenommen werden willst, weil da die Leute einfach so unterscheiden. Aber es stimmt, die Branche wird weniger wahrgenommen und für mich ist es halt so, es hängt auch viel mehr dran. Es ist ja nicht nur der auf der Bühne steht, sondern es sind ja gerade die Veranstaltungshäuser, die Lichttechniker, die Tontechniker, Bedienungen. Es geht ja bis zu jemandem, der Flyer druckt. Ja? Und das ist eigentlich das Krasse an der Sache, das Heftige.
Ich finde ja zum Beispiel, also was man ja viel mitbekommen hat, jetzt so gerade wenn man auf Social Media unterwegs war oder wie auch immer, online halt, hat man ja schon viel gesehen, so Sänger, Sängerinnen, die haben natürlich viel auch online machen können. Also halt diese ganzen virtuellen Konzerte oder die konnten auch viel vorproduzieren und schon Songs schreiben und so weiter. Hast du schon irgendwie was bisschen vorarbeiten können in der Zeit, was für dich als Stand-Up-Comedian oder Kabarettist halt möglich war?
Ich habe halt für mich, sage ich mal, die Sachen zusammengeschrieben und ich habe natürlich schon so, mir nennen sie ja immer Nummern, also praktisch einzelne Sequenzen, kennst du eh aus.
Ja.
Sowas habe ich schon gemacht. Was ich überhaupt nicht gemacht habe, war dieses Online-Zeug. Ich weiß, haben viele Kollegen gemacht. Mir hat sich der Sinn dahinter nie erschlossen. Ich weiß natürlich, jeder Künstler hat irgendwie so das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, sonst würde das wahrscheinlich, was er tut, nicht machen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon skurril. Die Leute verdienen mit dem, was sie machen, gerade kein Geld, was sie es nicht machen können und gehen aber dann ins Internet und hauen dann auch alles umsonst raus.
Stimmt,
jetzt knallhart verglichen, das ist wie wenn ich sage, ich muss alle Tischlereien zumachen und auf einmal fangen die Leute, die Tischler dann daheim Tische produzieren an, die jeder umsonst abholen kann.
Ja.
Also das hat sich mir nie erschlossen, was der Sinn dahinter ist.
Ja.
Aber gut.
Ich denke mal halt, es ist ja auch sicher schwierig irgendwie dann, wenn man als Künstler irgendwie das gewohnt ist, irgendwie so viel auf der Bühne zu sein und irgendwie so auch zu interagieren mit dem Publikum und so. Als Sänger ist das sicher auch zart, aber als Stand-Up-Comedian zum Beispiel, wenn das Lachen nicht zurückkommt, dann weißt du ja auch nicht, wie das ankommt, nehme ich mal
das
an.
Ist, also. Das kommt noch dazu, und ich glaube, also mir persönlich, wie gesagt, wenn das einer meiner Kunstkollegen jetzt hört, was ich hier sage, der wird mich verfluchen. Aber ich sage dir ganz ehrlich meine Meinung, ich glaube auch diese Kunstbranche, Kabarett vor allen Dingen, Comedy, Theater, was auch immer, ich glaube, wir können schon festhalten, dass wir uns vielleicht in den letzten Jahren auch zu ernst genommen haben oder zu wichtig genommen haben. Mhm. Weil wer schreit denn jetzt, dass wir systemrelevant sind? Die in dem Job oder in dieser Branche arbeiten. Ja. Es gibt ja Veranstaltungen trotz Corona, die, keine Ahnung, auch in Wien, was wird organisiert und, die dann oft fürs Publikum sogar gratis sind. Es ist ja nichts los. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist, oft ist dir halt auch die Frage, wie wichtig sind wir wirklich und wie wichtig nehmen wir uns auch? Ja. Ob wir nicht auch einmal sagen sollten, okay, wir sind vielleicht auch Künstler, aber irgendwo auch Geschäftsleute und uns auch ein bisschen zurück, vielleicht dann auch neu erfinden, dass wir wirklich wichtig sind. Das ist halt das, was mir auch ein bisschen in dieser Zeit abgeht. Mhm. Das ist das, was ich meine. Viele jammern. Natürlich ist es geschissen. Für mich, für andere, du weißt es selber, es ist für alle geschissen. Mhm. Nicht nur für uns. Und ich glaube, es muss halt dann auch jeder irgendwie probieren, trotzdem das Beste daraus zu machen. Und das ist halt leider nicht jammern. Ja. Das hilft nichts.
Ja, jammern bringt halt auch niemanden weiter.
So ist es, ja.
Da kann man so viel jammern, wie man will.
Und ich muss tatsächlich sagen, mich ärgern manche Sachen. Es ist halt wirklich so, ich habe das jetzt beobachtet, es gab ganz, ganz viele so Shows in kleineren Häusern, die sich so die Nachwuchs-Comedians, Nachwuchs-Kabarettisten eingeladen haben, mhm. die dann wirklich für wenig Geld in diesen Häusern gespielt haben, aber die Häuser haben probiert halt da ein paar Euro zu verdienen, was auch absolut okay ist. Mhm. Nur, ich ärgere mich drüber, diese ganzen Großen, wo du sonst im ORF und im Fernsehen siehst, die waren nicht da. Ja. Die nutzen oder die schauen dann, was da passiert ist. Und wenn diese Häuser dann Geld verdient haben und nach der Corona-Zeit ganz normal weiterspielen können und kein Mindestabstand mehr gilt und die Häuser wieder voll sind, dann kommen die Großen mhm. und setzen sich rein. Und die Kleinen, die das irgendwo mitgetragen haben, sind vergessen. Und das sind so Sachen, die mich halt unheimlich ärgern.
Ja.
Und wenn dann das Fernsehen kommt oder die Zeitung kommt und die Künstler mich fragen will, wie schwer war es wirklich in der Zeit, da sitzen dann schon die Großen und sagen und jammern, dass es so schwer war. Mhm. Aber bei ganz vielen kommt mir halt vor, sie wollen die Branche eigentlich gar nicht irgendwie mitstützen oder mit und unterstützen.
Ja.
Natürlich nicht bei jedem, aber halt bei einigen vielen.
Ja. Du hast ja jetzt aber mittlerweile auch schon ein paar Auftritte gehabt, glaube ich, auch auf Bühnen.
Ja.
Wie waren die so? Weil das ist ja dann doch, glaube ich, was anderes, wenn die Stimmung im Publikum ja sichtbar sich verändert hat in der Zeit.
Oder gar kein Publikum da ist.
Oder gar kein Publikum da ist.
Nein, es ist tatsächlich so, es ist extrem schwierig, weil du spielst halt sonst irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Shows, da sind von mir aus 80, 100, 150 Leute, je nachdem, was du gerade machst. Und auf einmal ist es im besten Fall vielleicht noch ein Drittel. Und natürlich Abstandsregel und was weiß ich nicht alles für Maßnahmen. Und das ist die Hölle, weil du die Stimmung gar nicht erzeugen kannst. Mhm. Ja. Du willst natürlich auf der einen Seite das machen, willst doch irgendwo sicherlich ein bisschen Geld zu verdienen und willst natürlich auf der Bühne stehen. Deswegen sage ich, verstehe auch jeden Künstler, der sagt, er macht so viel, wie es irgendwie geht. Aber es ist halt definitiv nicht dasselbe.
Ja.
Man muss halt in der Branche wirklich aufpassen. Ich habe es schon ein bisschen so auf Facebook und so gemerkt, du musst aufpassen, wie du das sagst. Mhm. Ich finde, es kann für keinen von uns ist das zufriedenstellend. Ja?
Ja.
Natürlich gibt es viele, die einfach nur sagen, sie sind so dankbar, dass sie alles machen können. Ja, das sehe ich ein, aber toll ist das nicht für uns, nicht fürs Publikum. Mhm. Also auf Dauer ist das sicherlich keine Lösung.
Ich war vor ein paar Tagen, war ich auf einem von diesen Kultursommerkonzerten und so. Ja. Und da hieß es dann auch, ja, wir dürfen nicht jubeln.
Ich weiß, ich habe auf einem gespielt, ich weiß, von was du redest.
Das war echt so, ja, okay, dann klatsche ich halt doller, aber es ist irgendwie auch, also fürs Publikum sicher sehr unzufriedenstellend, sage ich jetzt mal. Und also als Künstler stelle ich mir das noch beschissener vor.
Das ist extrem. Ich habe auf einem, im 16. Bezirk war ich auf einer von diesen Bühnen. Und es ist. Natürlich, wie gesagt, du bist froh, dass du was machen kannst, aber es ist extrem zart. Mhm. Da sind ein paar Leute und es ist irgendwie 18 Uhr, es ist noch scheiße heiß. es ist echt zart.
Ja,
also
ja.
Wirklich, man kann bloß hoffen, dass sich es halt irgendwie verbessert, ja. ändert und wieder bergauf gehen, ne, für alle.
Ja, wieder einpendelt. Ja. Wenn du jetzt aber mal so ein bisschen zurückblickst, so auf den Beginn irgendwie von diesem Weg, von deiner Karriere, wie hat das überhaupt für dich angefangen? Weil ich finde halt, bei, nochmal um auf Sänger zum Beispiel zurückzukommen, ist es irgendwie so, ja, die Person kann singen, easy. Aber nicht jeder Mensch, der witzig ist, kann ja auch Stand-Up-Comedy machen. Das funktioniert ja nicht. Also dann wären ja verdammt viele Stand-Up-Comedians da, die einfach echt nichts haugen. Wie hat es für dich angefangen?
Ich habe so diesen ganz klassischen Weg, wie jeder von uns eingeschlagen hat in der Branche. Irgendwie, du machst den Fernseher an, siehst jemanden und denkst dir, das kann ich besser. Und dann sitzt du da und schreibst so, erkundigst dich, wo kannst du das machen? Damals war es so, ich mache das jetzt 5 Jahre, da war halt noch so Berlin der Hotspot. Mhm. Ist es ja irgendwo immer noch, aber Wien hat da extrem aufgeholt. Und ich habe damals dann so ein bisschen was zusammengeschrieben, bin nach Berlin gefahren und habe relativ schnell festgestellt, ich kann es doch nicht besser. und irgendwie war dann so das für mich, ich wollte das ausprobieren. Ich habe das einmal gemacht und dann dachte ich, ich mache das nie wieder. Und auf dem Heimweg habe ich mir dann tatsächlich gedacht, irgendwie kannst du auch so nicht aufhören. Gell? Ja. Und so kam das eigentlich. Ja? Ich glaube, es ist bei ganz vielen so. Aber ich glaube, Stand-Up-Comedy-Kabarett ist lustig sein, kann man definitiv lernen. Das kann jeder und jeder ist auch irgendwie lustig. Ich glaube eher, es ist dieser Punkt, wie bei allem anderen auch, dass du dich traust, dahinstellen und das einfach zu machen.
Ja.
Und das ist auch bei mir, schau, ich bin ja jemand, der da, bin da auch ganz ehrlich und verkaufe mich da jetzt da nicht als total Besten oder was weiß ich was. Bei mir ist auch, ich denke mir heute noch ab und zu vor dem Auftritt, ist das wirklich lustig? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn du das überwindest und wirklich selber sagst, okay, das ist lustig, ich mache das, dann funktioniert es auch. Aber das ist halt jedes Mal, musst du dich da überwinden. Ja. Ich glaube, das muss ein Musiker auch, der muss sich auch hinstellen und sich überwinden, vor Leuten Musik zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, wenn du das hast, dann kannst du auch alles andere auf der Bühne machen.
Coole Einstellung.
Denke ich.
wenn du jetzt, und hattest du Vorbilder? Also hattest du irgendwie jemanden, wo du gesagt hast, der, die ist so witzig, so in so eine Richtung möchte ich auch gehen oder von der Art, wie gewisse Personen sich präsentiert haben oder so?
Ja, lustigerweise gar nicht.
Okay.
Also ich habe natürlich schon irgendwie so 2-3 Leute gehabt, die ich mir selber gerne angeschaut habe, aber ich habe nie gesagt, ich möchte es so machen wie wer.
Mhm.
Nie. Vielleicht war das auch ein bisschen in dem Sinne ein Nachteil oder für mich deswegen war der Prozess auch so lang, weil ich mich nie an was angelehnt habe, was halt gerade im Trend war.
Mhm.
Und ich glaube auch, wir haben zur Zeit gerade so einen Comedy-Trend, der extrem in den schwarzen Humor geht, der extrem unter der Gürtellinie teilweise ist, nicht bei jedem, aber bei vielen. Das ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt unbedingt überwiegend mache. Von dem her, ich habe das eigentlich von Anfang an probiert, so durchzuziehen, wie ich will. Hat nicht immer geklappt. Manchmal fällst du selber in so ein Muster, wo du dir denkst, okay, das bist eigentlich nur du und du musst dann erst wieder die Kurve kriegen.
Mhm.
Aber ich habe es immer probiert und probiere es auch nach wie vor, mich da gar nicht groß an irgendjemanden anzulehnen.
Ja.
Mit dem bin ich eigentlich bis jetzt immer am besten gefahren und so macht es mir auch am meisten Spaß. Und ich glaube, das ist für mich auch das Wichtigste. Wenn ich keinen Spaß habe, dann brauche ich es nicht machen. Ja? Geld verdienen hin oder her. Wenn du Comedy machst und machst es einfach nur, um Leuten irgendwie zu gefallen oder dass die Leute, keine Ahnung, Tickets kaufen und Geld verdienst, dann funktioniert es, glaube ich.
Das
funktioniert gut.
Dann geht wahrscheinlich auch ein bisschen so das Menschliche bzw. der Charakter dahinter verloren und dann ist es vielleicht auch fürs Publikum nicht mehr greifbar. Und
ja, ich glaube auch. Ich glaube zum Beispiel, wenn du als Beispiel an Felix Lobrecht nimmst, der auch in Österreich ja inzwischen immer mehr gehypt wird, weil er halt einfach irgendwie auch so ein bisschen der Bad Boy ist, aber du kaufst es ihm einfach ab. Du siehst ihn und du kannst dir vorstellen, okay, der ist, wenn er nicht auf der Bühne steht, genauso.
Ja.
Und das macht es halt dann aus. Und wenn du den aber kopierst, wenn ich den jetzt kopieren würde, es würde nicht funktionieren, weil ich nicht der Typ bin. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man das so macht, wie man es selber halt gut findet, wie bei allem.
Ja.
Du machst ja auch Podcasts, weil du Spaß daran hast. Ja?
Ja.
Und das merkt man dann auch, wenn man es hört.
Ja, absolut. Und wenn du quasi jetzt mal im Schreibprozess bist oder im Inspirationssuchprozess, wie funktioniert das? Setzt du dich dann gezielt hin, schreibst los oder fällt dir irgendwas ein und dann schreibst du es nieder?
Ich glaube, da ist auch lustigerweise jeder unterschiedlich. Bei mir ist es tatsächlich so, manchmal ist es nur, eine so eine ganz klitzekleine Idee. Und es ist tatsächlich so, meistens ist es wirklich aus einem realen Ereignis. Natürlich nicht immer so, wie du es vorträgst komplett, aber die Inspiration dahinter ist immer so. Und dann hast du einen so einen Punkt und dann kommst du ins Überlegen. Und bei mir ist das lustigerweise wie ein Sudoku. Ich hasse Sudokus, aber du fängst an und willst es dann irgendwie fertig kriegen. Ja. Oder wie ein Puzzle, weißt du, du willst es dann fertig kriegen. Und so ist es bei mir. Ich habe eine Idee und dann entsteht so das Drumherum. Und leider ist es oft so, du hast 10 Ideen und 9 davon sind absoluter Scheiß. Und du schmeißt es weg und du fängst von vorn an, verwirfst es dann komplett, landest wo ganz anders. Aber das ist das leider in Anführungszeichen, aber das ist das, was glaube ich das der Hauptbestandteil von Comedy ist, Sachen wegwerfen. Mhm. Weil es einfach nicht gut genug ist. Ja.
Recyceln.
Ja, du probierst halt viel aus, weißt du? Schreibst es, probierst es aus und merkst es, okay, du bist der Einzige, der es lustig findet. und das Publikum gar nicht. Und irgendwann musst dich halt dann lösen und was anderes machen. Wie oft ich das hatte. Ich glaube, ich hatte mehr schlechte Ideen wie gute.
Aber gut, es aber ist halt so. Ne? Durch die schlechten Ideen kommen ja dann auch die guten raus. Also insofern.
Ja, und wie gesagt, das ist halt auch immer, wenn du das mit Spaß machst und das vielleicht ein bisschen wie ein Puzzle oder so Doku siehst, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Ja. Dann, du hast ja vorhin auch gesagt, du schreibst ja auch Texte für andere, also nicht nur für dich, sondern halt auch Radio, Fernsehen und so weiter. Wie ist das für dich, wenn du quasi Gags für andere Leute schreibst und bekommst du dann da Angaben, an was du dich richten musst, oder ist es einfach drauf los, komplett frei?
Es ist ganz verschieden, was du halt machst gerade. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast oft bei so Late-Night-Formaten, ist es einfach so, du hast irgendwie, jetzt ganz blöd erklärt, Leute, die über dir stehen, die die Sendung gestalten, die Sendung machen und die sagen dir, hey, wir haben die und die Themen, lass dir dazu was einfallen.
Okay.
Also es gibt teilweise mit Vorgaben, teilweise ist es wirklich drauf los und du kannst natürlich auch selber deine Ideen mit einbringen, wenn du jetzt irgendwie Schlagzeilen siehst, die lustig sein könnten. Also man ist da relativ, es geht in viele Bereiche und viele, wie sagt man, viele unterschiedliche Arten.
Mhm. Ja. Und ich meine, im Endeffekt bekommt ja dann eigentlich jemand anderes so ein bisschen die Anerkennung für deine Witze.
Ja, ich glaube, wie soll ich das sagen, ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, ist auch der Grund, warum ich auf der Bühne stehe, ich erzähle das ganz gern, aber ich bin jemand, der sich gar nicht so in den Mittelpunkt lustigerweise drängen muss. Deswegen sind auch meine Social Media Kanäle so schlecht. Weil ich bin keiner, der gern Selfies macht und die postet und dann, ich bin das nicht. Und deswegen habe ich Gott sei Dank überhaupt nicht das Problem, wenn jemand anders praktisch den Applaus dafür kriegt, ganz im Gegenteil, oft, ich bin da, ganz ehrlich, oft denke ich mir, cool, jetzt klatschen die für einen Witz, den ich nicht geschrieben habe. Es ist zwar immer so ein Ding, natürlich denkt man sich, wenn es überhand nimmt, okay, jetzt wird es Zeit, dass du wieder für dich selber was machst, aber grundsätzlich bin ich da ganz, mir ist wichtig, dass die Leute lachen, die ist mir eigentlich wirklich wurscht.
Ja.
Aber ich bin da natürlich, wie gesagt, dadurch, durch diese verschiedenen Standbeine, Comedy auf der Bühne, Comedy schreiben und vielleicht ein bisschen relaxter wie manche andere Künstler, die jetzt nur ein Standbein haben, die mit Corona natürlich viel mehr dann zu kämpfen haben, wie bei mir, wo es das alles auch ein bisschen verteilt. Aber ich bin da generell eher locker, glaube ich.
Okay. Weil du jetzt gerade auf Social Media gesagt hast, willst du deine Social Media vielleicht durchsagen? Also ich meine, ich schreibe es sicher auch in den Text rein, aber...
Sehr gerne. Also die Chance muss ich nutzen.
Deine Selfies müssen gesehen werden.
Ich bin das schlechteste Selfie. Ich weiß, das Ding ist, ich denke mir immer, wenn ich jemanden sehe, der am Straßenrand, vielleicht ist mein Alter, ich bin jetzt Mitte 30 und immer wenn ich irgendwo jemand steht, der ein Selfie macht, dann denke ich so, ist meine Generation, ich rede schon so. Das siehst du
meine
ja.
Meine Generation.
Ja, genau. Nein, aber du, ich bin genauso dazwischen. Ich habe so, die Jungen verstehe ich mir, die Alten verstehe ich, und da denke ich mir immer, jetzt steht er da und macht das Selfie. Und das ist aber für Jüngere, die das voll betreiben, ganz normal.
Ja.
Ich war Ende letzten Jahres in L.A. und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht.
Also da muss es ja.
Wie kann man, weißt du, und wenn du da nicht so affin bist damit, dann denkst du, was ist los mit den Leuten? Ja? Also ich muss die Chance nutzen. Ich habe Facebook natürlich.
Ja.
Da finde ich, ich halte mir schon selber überlegen, Moment. Da findet man mich an die Seite unter Michael Mutig, das mal. Und auf Instagram ist es michael-mutig-comedy.
Okay. So ist perfekt. Es. Ja. Aber weil du jetzt auch gerade das mit den Selfies sagst und so, kennst du die Seite Influencers in the Wild?
Habe ich schon mal drüber gescrollt, ja.
Das ist echt pures Gold. Ja. Also da sind wirklich wirkliche Perlen dabei. Du siehst da wirklich Leute, die einfach in den idiotischsten Stellen die idiotischsten Posen halt irgendwie präsentieren müssen und sich halt dabei fotografieren lassen. Ja. Das ist genial. Also
was ich noch kenne, ist dieses Influencer-Fails, glaube ich. Aha. Kennst du das? Das sind dann so Influencer, die Werbung für Produkte machen.
Oh.
Die, weißt du, da liegt ein Typ oben ohne, durchtrainiert im Bett und hat, ich glaube, ist es ein Eiweißpulver oder Waschpulver? Eins von, weißt du, lauter so Bilder und denkst dir wirklich, geht's noch?
Ja.
Also schaue ich ganz gerne an. Ich muss das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall anklicken, weil ich liebe sowas.
Ich verfolge das so sehr. Also ich meine, ich folge denen jetzt nicht, aber immer mal wieder fällt es mir ein und dann schaue ich mir die Seite an und dann habe ich halt echt wieder ein bisschen Spaß dran. Und es ist so drin, dass ich, wenn ich das sehe, irgendwo, also wenn ich irgendwo auf Reisen bin oder was auch immer, durch die Stadt spaziere, wie auch immer, und jemanden sehe, der sich so fotografieren lässt, dann schaue ich natürlich versteckt und natürlich vielleicht im besten Fall, dass man die Gesichter nicht sieht, dass ich das halt abfilme und habe dann schon wirklich ein paar Mal das dann in meine Story gepackt und Influencers in the Wild markiert, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Perle, das muss gesehen werden.
Ja. Also ich finde das ganz schlimm, ist, wenn du heute an irgendeinem See bist, am
Meer
oder an irgendeinem Pool, der nach ein bisschen was ausschaut, die Leute, manchmal denke ich mir, die fahren wirklich nur noch in Urlaub, damit sie so Scheißbilder machen. Die kriegen gar nichts mehr mit, sondern Hauptsache, und ich finde es immer lustig, oft siehst du dann, es soll jetzt nicht sexistisch sein, aber oft sind es Frauen, muss das Bild machen. Und die stehen da 20 Minuten, bis dieses Scheißbild passt. Weißt du? Und ich denke mir, das ist halt verschwendete Zeit, verschwendete Lebenszeit. Ja.
Vor allem, wenn du halt in so einem paradiesischen Strand bist oder so, dann leg dich hin und genieß es einfach so. Also, das ist schon witzig.
Ich muss mich innerlich reg mich immer. Warum ist es den Leuten so wichtig, dass sie diese Likes kriegen? Es ist einfach diese Aufmerksamkeit. Jeder muss Aufmerksamkeit kriegen. Und jeder, das ist das, was ich ganz am Anfang, so schließt sich der Kreis, gesagt habe, wir nehmen uns alle zu wichtig.
Ja.
Wir nehmen uns, und das sind nicht nur Künstler oder Branchen, das ist jeder Einzelne.
Mhm.
Im Prinzip, wenn du ehrlich bist, wir sind ein Wespennest mit Tausenden von Wespen. Und ganz ehrlich, kein Schwein interessiert sich, was eine von diesen Wespen. Und so ist es bei uns auch. Es interessiert verdammt nochmal niemanden, wo du gerade an dem Scheißstrand liegst, wie deine Kinder heißen und. Es ist einfach ein Geiern nach Likes.
Ja, das stimmt.
Und aber wir brauchen es. Du brauchst es für deine Podcasts. Ich brauche es für meinen. Ich mache es nicht gut, aber ich rede mir meinen. Ich brauche es irgendwie auch. Wir sind alle in diesem System drin, aber es ist eigentlich Arsch.
Eigentlich ist es echt Arsch. Also ich bin jetzt auch niemand, der sich jetzt Gedanken macht, bevor er was postet. Ich habe ein Foto, ich mag es, ich poste das Ende. Also da bin ich jetzt auch nicht. Ich poste sicher mehr als viele andere, aber das habe ich auch nie verstanden. Also diesen Hype um Likes und oh mein Gott, da muss ich jetzt noch 5 Filter draufhauen, damit es auch wirklich passt und dies und das und jenes und hier bin ich jetzt gerade in einer schönen Stelle, da muss ich unbedingt ein Foto machen. So, nein, genieß einfach die Stelle, Ende.
Yeah.
Oder so, dann mach halt ein Foto von diesem tollen Gebäude, was da ist oder was auch immer. Da musst du dich nicht jedes Mal davor stellen. Also das ist etwas, was mich wütend macht.
Ich pack's auch nicht. Ich poste nur berufliche Sachen.
Ja.
Und das war jetzt wirklich, ich glaube, mir haben so während Corona 3 Monate gar nichts gepostet. Und ich
finde Detox!
Und ich finde es dann immer ganz lustig, du siehst dann, wie du Follower verlierst. Das heißt, die Leute entfolgen dir, weil sie, wenn du wenig postest, weißt du, das ist ihnen dann zu wenig. Sie verpassen dann lieber auch das Wenige, wie dass sie dir halt noch weiter folgen und die halt diese 2 Fotos in 3 Monaten. Es ist so crazy. Ich blick schon an.
Das stimmt eigentlich, ja. Genau. Was ich mir noch überlegt habe, auch was ich gerne wissen würde von dir, wenn du sicher auch mal eine Blockade hast, oder? Geh ich mal davon aus, jeder, der irgendwie schreibt oder so, hat auch mal irgendwie Tage, wo es einfach nicht float, sage ich jetzt mal.
Absolut.
Wie gehst du mit sowas um? Also wenn es einfach mit dem Schreiben nicht klappt oder mit der Inspiration irgendwie nicht, hast du da irgendeine Methode, was funktioniert für dich?
Eine feste Methode, glaube ich, kannst du da gar nicht haben. Es gibt viele, also man liest doch immer wieder den Tipp und es bringt tatsächlich was, dass du, angenommen du bist Autor, du schreibst Thriller oder du schreibst Comedy oder was auch immer, dann hast du ja so ein Genre, wo du reinschreibst. Mhm. Und viele sagen, wenn du da Blockade hast, schreib irgendwas. Also okay. Ich weiß von vielen Autoren, die normale Bücher schreiben, Krimis oder was, wenn die nicht weiterkommen, dann schreiben die einfach ein Tagebuch.
Okay.
Einfach damit sie diesen Schreibfluss haben und das bringt dich dann wieder rein.
Ja.
Bei mir ist es so, ich schreibe wirklich viel und ich habe echt irgendwie das Glück, dass ich da so viel Routine in diesem Schreibprozess habe, dass ich gar nicht mehr so, Gott sei Dank, gar nicht mehr so rauskomme. Okay. Es gibt es natürlich, gerade wenn ich neue Sachen mache, ich schreibe ja auch manchmal so Geschichten oder probiere mich an Büchern und so, da ist es dann eher, weil ich da die Routine nicht habe. Aber ich glaube, einfach das Zeug mal weglegen, ein bisschen Zeit vergehen lassen, ist eigentlich oft schon, da ist schon viel, sich nicht so verbissen da reinsteigern, das bringt gar nichts.
Ja. Ja. Du sagst halt Bücher, kommt mal ein Buch von dir?
Nee, ich plane es schon. Lustigerweise habe ich gar nichts mit Comedy im Kopf. Also okay. Ich bin ja kompletter, also lesen tue ich unheimlich gern also Thriller und so.
Mhm.
Da bin ich gerade so ein bisschen am Tüfteln und am Ideen cool. sammeln und auch schon ein paar Zeilen geschrieben. Wo das hingeht, keine Ahnung. Okay. Vielleicht wird es dann am Schluss doch irgendwie, keine Ahnung, ein lustiges Buch über einen Auswanderer. Oder, also, keine Ahnung, ja. Kann es nicht wissen, aber ja. Ich probiere es schon.
Cool, spannend. Musst du posten?
Ja,
dann
ja.
Sieht das auch jeder.
Jeder, ja. 499 Follower auf Instagram sehen es.
Ich schaue, aber du weißt deine Followerzahl.
Weil ich habe mir gedacht, es ist ja oft bei Podcasts, also ich mache das mit diesem Podcast ja lustigerweise. Ich habe dieses Jahr zwei Termine schon gehabt und habe jetzt in dieser Corona-Podcast-Zeit mit dir, weil wir uns ja schon kennen, wir können das ja sagen.
Das ist kein Geheimnis.
Das ist kein Geheimnis von einem gemeinsamen Job.
Ja.
Und deswegen habe ich sofort gewusst, das will ich machen. Und den zweiten in dieser Corona-Zeit habe ich mit einem Comedy-Kollegen aus Deutschland, das ist eher so Telefon irgendwie mäßig, keine Ahnung, wie das ablaufen soll. Aber sonst, es kommen immer wieder so Anfragen und ich mache das wirklich nur da, wo ich mich wohlfühle.
Ja. Juhu!
Und lustigerweise weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte.
Die 499 Follower.
Die 499 Follower, genau. Okay. Und es kommt immer wieder man kommt immer auf die Social Media Themen.
Ja, das ist echt
deswegen
so.
Deswegen
ja.
habe ich, bevor ich heute zu dir hierher, wir uns getroffen haben, gedacht, ich schaue
nochmal. Ich schaue nochmal, wie viele es sind.
499.
Gut, also einer muss jetzt mindestens dazukommen. So die runde
das
Zahl.
Das wär geil.
Oder?
Ich finde es übrigens sehr, sehr lustig, wie wir hier sitzen. Wir sitzen auf einer Parkbank mit Ansteckmikrofon. Wir schauen ein bisschen aus wie ein frisch verliebtes Pärchen,
das
die ersten Gespräche lieber noch aufnimmt, dass es sich in 10 Jahren als Beweismittel vorhalten kann.
Aber
das ist wirklich gut.
Ich finde, das wäre eigentlich eine super Idee. Also so,
ja,
so manchmal, 10 Jahre später, worüber manchmal, haben wir damals geredet, als wir noch geredet haben?
Manchmal wäre es vielleicht gar nicht, ja, genau, als wir noch geredet haben. Genau.
Was war das? Und ich mit meinem Zettel hier. So, Themen, die ich mit dir besprechen will. So romantisch. Ja, aber tatsächlich ist nämlich noch, habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die ich auch sehr spannend finde. Du sagst, zum Schreiben hast du eher so, übrigens deswegen auch die Kinder im Hintergrund. Ich gehe mal davon aus, dass man sie hören wird. Das sind nicht meine Kinder, das sind glaube ich auch nicht deine Kinder.
Das ach, sind nicht deine? Ich hab mir gedacht, die können der ganze Haufen da hinten.
Ich dachte mir, ich nehme sie mal mit, damit sie ein bisschen spielen.
Ja, ist nett.
Voll, du hast gesagt, du schreibst gerne, wenn du zum Beispiel am Buch zum Beispiel ein bisschen rumtüffelst, dann eher so in die Thriller-Richtung. Wenn du aber auf der Bühne bist und wenn du für dich selber halt als Stand-Up-Comedian schreibst, hast du dein Lieblingsthema? Gibt es da irgendwas, Influencer zum Beispiel?
Nein, ich habe eigentlich so ein richtiges Lieblingsthema, habe ich eigentlich nicht. Ich probiere immer schon irgendwie was, oder mich findet, das klingt jetzt total esoterisch, aber das ist tatsächlich so, irgendwie findet dich ja das Thema, weil du ja immer wie was hast, was dich beschäftigt.
Ja.
Und ich probiere es dann schon so quasi für mich zu filtern, dass ich mir denke, es wäre schon gut, wenn andere im Raum irgendwie damit schon mal was zu tun gehabt haben oder in Berührung kommen, weil sonst wird es halt schwierig. Mhm. Ja. Aber ich bin da komplett offen. Und es ist tatsächlich so, dass mir manchmal was einfällt, das total dämlich ist, keine Ahnung, 3 Stunden vor so einem Auftritt, und ich baue das dann irgendwie mit einem.
Echt?
Und das funktioniert lustigerweise dann oft ganz gut, oft gar nicht, aber oft ganz gut. Also ich habe da überhaupt keinen Schwerpunkt, der mich da packt. Cool. Kann alles sein.
Ja, ist eh besser für dich, dann bist du halt offen für alles und wenn was herfliegt, wenn dich die Inspiration trifft, dann...
Ich glaube, man muss da auch irgendwo offen sein. Ja. Ja. Also ich meine, ich mache ja grundsätzlich jetzt nichts Politisches, aber wenn du zum Beispiel so Fälle hast wie es Ibiza-Video und ganz ehrlich, wir sind in Österreich, es kann jederzeit was kommen, dann glaube ich, musst du da auch offen sein, dass du zumindest ein bisschen irgendwie was
machst. Weil ich denke mir halt zum Beispiel so einen Luke Mockridge, der, gut, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht viel von dem irgendwie so mitbekommen, aber so seine Anfänge, die waren ja immer so dieses 90s-Kids-Thema und so und das war ja, glaube ich, so bei ihm so sein Hauptthema und bei so ein paar, finde ich, Comedians sieht man das und also so ganz spezifisch und andere halt, ja, so wie du, die sind eher flexibel und
ich glaube auch, dass Leute wie Luke Mockridge und wie sie alle heißen, die eigentlich wirklich ganz oben mitspielen, sehr flexibel sein können. Ja. Ich glaube nur, irgendwann hast du ein Management hinter dir, ein großes Management, große Agenturen, die sagen, hey, wir haben das, weißt du, wir wissen ganz genau, was ist das Zielpublikum. Und damit, glaube ich, fallen dann viele Sachen einfach raus, wo derjenige schon was hätte, aber das halt einfach für die Zielgruppe nicht passt. Das ist bei uns halt anders. Wir spielen in irgendeinem Theater, müsste so ehrlich sein, nicht jeder, der da sitzt, kennt jeden Künstler, gerade so bei gemischten Abenden, wo du vielleicht mit einem größeren, bekannteren Künstler spielst. Ich habe ja auch schon Auftritte gehabt mit Monika Gruber zum Beispiel. Klar, die kennt man. Wenn ich jetzt aber da dabei bin, keiner weiß, wer ich bin. Mhm. Und kann dann machen, was ich will. Und deshalb bei solchen ganz großen dann wirklich der Unterschied. Die Leute kommen, die zu Luke Mockridge wollen vielleicht was aus den 90er hören. Das ist dann schwierig, wenn man was anderes macht.
Ja, nee, klar.
Also es ergibt sich halt einfach aus der Situation. Dann,
ja, spannend. Kannst du vielleicht so zum Schluss, irgendwie zum Abschluss irgendwie einen Ausblick von deinen zukünftigen Plänen vielleicht
sagen? Ich habe jetzt so Angst gehabt, dass du sagst, kannst du zum Abschluss bitte einen Witz erzählen? Ach. Das wäre die Hölle gewesen. Das passiert auch immer wieder, wenn du irgendwie sagst, erzähl doch mal einen Witz.
Und das ist sei sofort witzig, jetzt.
Das ist überhaupt oft gar nicht unser Ding. Meinst du, ich kann mir keine Witze merken. Ja, Ausblick. Im Prinzip, ich bin ja gerade ein bisschen so in der Sommerpause noch.
Ja.
Also für mich hat dann quasi Corona auch, ist nicht alles nur schlecht. Ja. bei mir geht es jetzt Mitte nächsten Monat wieder mit die Frau Schreibereien los, hoffentlich. Mhm. Und dann werde ich das Jahr einfach laufen lassen und ein paar neue Comedy-Sachen machen. Wirklich mehr in diese Stand-Up-Richtung möchte ich 2021 dann auch mit einem neuen kompletten Programm rauskommen, quasi was Neues machen. Ich habe die Zeit gut nutzen können und habe für mich auch ein bisschen so selber wieder einen neuen Weg gefunden, was ich wirklich machen will. Und ich glaube, das zieht sich auch ganz gut durch, was ich so bis jetzt ausprobiert habe. Und da habe ich auch Bock drauf und kann nur sagen, Leute, nicht jammern.
Machen
und wie gesagt, das ist sich nicht auf staatliche Hilfen verlassen, die versprochen werden und dann nicht kommen, sondern einfach etwas machen. Und man darf sich auch nicht zu schade sein, wenn es einmal nicht läuft, dass man vielleicht nicht an dem festhält, was man gerade macht, sondern dann geht man halt einmal in irgendeine Supermarktkette und füllt Regale auf. Wo ist das scheiß Problem?
Ja.
Und von dem her, ja, positiv in die Zukunft blicken. So werde ich es machen.
Super Abschluss.
Ja,
super Abschluss.
Ich habe selber damit gar nicht gerechnet.
Das klingt, das klingt wie vorgeschrieben. So.
Ja.
Positiv in die Zukunft blicken, nehme ich auch noch ein Stück mit.
Ja.
Na, mehr hab ich eigentlich nicht zu fragen. Das möchtest du mir noch irgendwas erzählen?
Ich habe eigentlich alles jetzt erzählt. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe dir Sachen erzählt. Wir sind vom Thema abgekommen. Es war alles drin.
Social Media war drin.
Was es so ein Podcast braucht. Also, glaube ich, braucht.
Super. Dann danke nochmal, dass
du Zeit hattest. Ich sage vielen Dank und viel Erfolg, viel Spaß bei den nächsten Folgen.
Danke schön.
Allen Zuhörern, auch dir natürlich.
Vielen Dank.
Und vielen lieben Dank.
Danke, danke.
Und du bist der Podcast.